Ja, bevor ich richtig starte, wollte ich noch einen ganz kleinen Disclaimer machen. Und zwar bin ich hingewiesen worden, ich hatte letzte Woche unter anderem auch über ein paar Worte von Nawalny gesprochen. Und die Aussagen, die er bei seiner letzten Gerichtsversammlung, Verhandlung auch gesagt hat. Und bin darauf hingewiesen worden, dass er auf der einen Seite auch schon in seiner langen politischen Laufbahn auch einige Aussagen getroffen hat, die doch sehr, sehr problematisch sind und doch irgendwie ich ihn da vielleicht auch sehr, sehr einseitig dargestellt habe. Das stimmt auch. Es ging mir wirklich halt auch um diese Worte da von dieser Gerichtsverhandlung und nicht um sein Lebenswerk. Das wollte ich jetzt hier nicht würdigen, aber wollte es trotzdem mal so als kleiner Disclaimer sagen, dass es mir nicht darum ging, jetzt eine abschließende Meinung hier über diesen Menschen zu sagen. Dafür habe ich mich auch nicht so intensiv mit ihm befasst, muss ich auch da gestehen. Ja, heute geht es mir um einen anderen Abschnitt aus der Offenbarung. Und bevor ich richtig einsteige, möchte ich gerne nochmal eine griechische Mythos-Erzählung hier zum Besten geben, die die meisten wahrscheinlich kennen werden. Und auch da muss ich gestehen, ich habe mich jetzt nicht so tief in griechische Mythologie eingearbeitet. Ich kenne es in erster Linie aus dem Film mit Brad Pitt und Orlando Bloom. Es geht um das trojanische Pferd. Soweit ich weiß, geht es darum, die Griechen wollen Troja erobern, haben die Stadt belagert, aber es gelingt ihnen nicht. Sie sind zwar militärisch in der Übermacht, aber die Trojaner halten stand. Natürlich ist eine Belagerung immer fies, weil man ja nicht so beliefert werden kann als Stadt, lebensmitteltechnisch und auch, keine Ahnung, was sie darüber geworfen haben, Pfeil und Bogen und so weiter, aber die Trojaner halten stand. Die Griechen können die Stadt nicht erobern und so greifen sie zu einer List. Wie gesagt, ist ja eine Erzählung, ist ja nicht so wirklich passiert, dass sie sich mit allen Schiffen hinter den Horizont zurückziehen und stattdessen ein großes Holzpferd dalassen. Und die Trojaner merken, man, die ziehen ab und sie lassen ein großes Holzpferd da und sie deuten das so nach dem Motto, okay, das ist vielleicht deren Art und Weise zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, wir erkennen das an, Respekt, wir ziehen uns zurück. Und so holen sie dieses Pferd in die Stadt hinein und feiern den Sieg. Jawohl, wir haben gewonnen, wir haben standgehalten und feiern ein großes Fest. Und als sie genug gefeiert haben und ins Bett gehen und wahrscheinlich geht schon gerade so langsam schon wieder die Sonne auf, da passiert halt das, dass diese geheime Tür in diesem Holzpferd sich öffnet. Da drin sind griechische Soldaten versteckt. Die schlagen sich zur Stadttormauer durch, öffnen die Tore der Stadt und öffnen den griechischen Soldaten, die mittlerweile mit ihren Schiffen doch wieder da gelandet sind. Und so erobern die Griechen die Stadt und machen dort alle nieder. Soweit die Geschichte. Und ich finde, sie hat auch so ein bisschen, könnte ein gutes Beispiel sein für den Bibelabschnitt, den ich jetzt mit euch noch lesen möchte. Und zwar geht es mal wieder um die Offenbarung und mal wieder um eines dieser Spezialabschnitte, wo Jesus an 7 Ortsgemeinden in der Provinz Asien, heutige Türkei, Spezialbotschaften schreibt. Und heute sozusagen der 7. dieser Briefe, und zwar an die Gemeinde in Pergamon. Und dort steht Folgendes. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Mit dem Engel der Gemeinde ist wahrscheinlich der Gemeindeleiter, der Bote der Gemeinde gemeint. Habe aber auch ein paar Ausleger gefunden, die denken, na, vielleicht ist es irgendwie auch so ein bisschen so an, schreibe an den, wie so an den Spirit der Gemeinde vor Ort, das und das. Und die Botschaft kommt von Jesus, der wird im Kapitel davor relativ detailliert beschrieben, was ihn so alles ausmacht, mit sehr symbolhafter Sprache, unter anderem, dass Jesus aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Ein Schwert, was sowohl freisprechen kann, wie auch schuldig sprechen kann. Ein zweischneidiges Schwert, Jesus schreibt an diese Leute in Pergamon. Und er sagt, ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Pergamon, die Stadt, wo der Thron des Satans steht. Was ist damit gemeint? 100% kann man das so nicht sagen. In Pergamon gab es so einen 300 Meter hohen Hügel und darauf war also ein Tempel aufgebaut und da stand ein riesengroßer Zeus-Altar, den man schon von Weitem sehen konnte. Dieser Zeus-Altar wurde irgendwann abgebaut und steht jetzt in Berlin im Pergamon-Museum. Ich glaube, es ist immer noch geschlossen wegen Renovierungsarbeiten, aber vielleicht ist das damit gemeint, der Thron des Satans. Vielleicht ist es aber auch gemeint, das, was damals alle Leute in ihrem Alltag auch beschäftigt hat, war die Diktatur, das Regime der damaligen Zeit, das römische Weltreich. Und der Cäsar, der Kaiser, der sich als Gott verehren ließ, als Heiland der Welt, als Retter der Welt, als der Sohn Gottes, als der Gott selber. Einige haben sich ansprechen lassen mit dem Titel Mein Herr und mein Gott. Und dieser Kaiserkult, der erste Tempel, der erste Ort der Anbetung, wo der Kaiser als Gott verehrt wurde, könnt ihr dreimal raten, wo denn der erste Tempel 29 vor Christus erbaut wurde? In Pergamon. 29 vor Christus ließ sich Kaiser Augustus, das ist der mit der Volkszählung, als Jesus geboren wurde, dort in Pergamon als Gott verehren. Da gab es den ersten Tempel, vielleicht ist auch das damit gemeint. Und die Leute in Pergamon, unsere Geschwister, waren gute Leute. Das war eine gute Gemeinde. Die standen unter enormem Druck, nicht so wie wir. Ja klar, wir müssen uns manchmal irgendwie auch vielleicht so ein bisschen Sticheleien gefallen lassen, weil wir Christen sind oder werden ein bisschen gehänselt oder irgendwie in so eine Ecke gedrängt, wo wir gar nicht hinwollen, als die ewig Gestrigen oder als Moralapostel oder was weiß ich was oder Intoleranten. Keine Ahnung, aber die hatten wesentlich größere Probleme, nicht weil sie Jesus angebetet hätten, das ist ja kein Problem gewesen für die Leute damals. Du konntest anbeten eigentlich, wen du wolltest. Hauptsache, du betest auch den Cäsar an. Und wenn du den Kaiser nicht angebetet hast als Gott, dann durftest du auch nicht handeln, dann durftest du nicht kaufen, nicht verkaufen. Dann war das wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Wenn du bei dem Regime nicht mitgemacht hast, warst du draußen und wurdest mehr als gedisst. Wir sehen ja hier, dass sogar Antipas dabei ums Leben gekommen ist. Aber die Leute in Pergamon, die haben ihre Knie vor keinem anderen gebeugt als vor Jesus. Nur Jesus und die anderen nicht. Das war das Problem, das war das, warum sie Probleme hatten, aber sie sind dieser Sache treu geblieben und dafür lobt Jesus sie total. Von draußen Druck, sie halten Stand, sie gewinnen. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Bileam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Wer die Nikolaiten waren, das weiß kein Mensch, also die tauchen ein paar Mal auf, immer nur total negativ. Aber was sie jetzt letztendlich so gemacht haben, weiß man nicht. Sie waren aber so wie Bileam. Und den könntet ihr vielleicht kennen, aber nicht jeder kennt ihn. Aber die Bileam-Geschichte ist eigentlich erstens so gut, dass man sie eigentlich immer mal erzählen muss. Und es ist eigentlich auch schon so schön, wenn Leute da sind, die sie nicht kennen, weil dann kann man sie noch mal erzählen. Sie ist so gut und sie hat wirklich einen krassen Inhalt. Denn Bileam ist eigentlich, wenn man mal so vermutet, das Gute, die Geschichte liest, erstmal eigentlich ein super Typ. Das Volk Israel ist befreit worden aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und so sind die gerade quasi auf der Flucht als Geflüchtete, eine riesen Flüchtlingswelle. Und sie stehen vor dem Land der Midianiter. Und der midianitische König Balak hat Angst vor so vielen fremden Menschen, vor den Geflüchteten. Und er hat Angst und denkt sich, Mann, da gibt es doch Bileam und den lasse ich mir kommen, der ist irgendwie Mann Gottes. Und er schickt Leute zu ihm und sagt, bitte komm du zu mir, ich habe ein Problem, da sind fremde Menschen und ich habe Angst vor denen, bitte verfluche sie. Ja, die Boten gehen hin und Bileam hört sich das an und sagt, ja, ich kann aber eigentlich nur das tun, was Gott mir sagt. Aber bleib mal bei mir zu Gast, ich bete mal. Und dann betet er und Gott erscheint ihm tatsächlich und sagt, nee, geh nicht mit diesen Leuten. Und Bileam sagt, nö, ich gehe nicht mit euch, kann ich nicht machen. Hat Gott nicht gesagt. Die Boten gehen zurück zu König Balak und Balak sagt, was ist denn los? Jeder ist käuflich. Okay, ich schicke noch bessere, hochrangige Leute, vielleicht auch Leute, die rhetorisch noch besser drauf waren und ich erhöhe einfach den Preis ganz hoch. Jeder ist doch käuflich. Und ich stelle mir das so vor, dass Bileam dann, als er dieses Angebot sieht, denkt, ey Mann, das ist die Chance meines Lebens. Ey, wenn ich das mache, dann habe ich ausgesorgt. Dann habe ich ausgesorgt für immer. Und damit kann ich ja vielleicht auch ganz viel Gutes tun. Ich kann ja auch Geld spenden oder was weiß ich was. Ne? Ey, das ist doch die Möglichkeit. Und meine Familie und meine ganze Verwandtschaft kann ich vielleicht damit durchfüttern. Das wäre doch echt super. Aber er weiß, ich habe ja auch Gott, dem ich eigentlich verpflichtet bin. Aber diesmal sagt Gott zu ihm, ja, geh mit ihnen. Aber du darfst nur das sagen, was ich dir sage, was du sagen sollst, und nur das tun, was ich dir befehle. Und Bileam sagt, okay, ich komme mit. Und Gott wird total sauer, weil er mitgeht. Hä? Gott hat doch gesagt, du darfst mitgehen. Im weiteren Verlauf der Geschichte ist das eigentlich klar, Gott wird sauer, weil Bileam vielleicht nur gehört hat, ich darf gehen, kling, 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 ja, Geld. Ich kann das Angebot annehmen und dieses Aber, du darfst nur das sagen, was ich dir befohlen habe, irgendwie scheinbar ein bisschen vergessen hat und er geht los. Und Gott wird sauer, weil er scheinbar diesen zweiten Part vergessen hat und er stellt sich ihm, der Engel des Herrn stellt sich ihm in den Weg und Bileam reitet auf seinem Esel daher und der Esel sieht den Engel des Herrn, der mit gezücktem Schwert da steht, aber Bileam sieht ihn nicht. Und die Eselin, auf die er reitet, weicht aus und weicht zurück. Und Bileam fängt an, seinen Eselin zu verprügeln. Aber die Eselin schafft es irgendwie dann doch an dem Engel vorbei. Und an der nächsten Stelle stellt sich der Engel wieder in den Weg. Und diesmal ist der Weg so ein Hohlweg, das ist so ein bisschen eng, dass sich die Eselin irgendwie so an der Mauer vorbeidrückt, dass Bileam sein Bein eingeklemmt wird. Und er prügelt wieder auf sein Tier ein. An einer dritten Stelle steht wieder der Engel des Herrn. Diesmal gibt es kein Vorbeikommen für die Eselin. Und so legt sie sich auf den Boden und geht keinen Meter mehr weiter. Er drischt weiter auf sein Tier ein und dann lesen wir Folgendes und ich liebe es. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Jetzt spricht der Esel oder die Eselin. Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst? Fragte sie Bileam. Bileam antwortet komischerweise auch seiner Eselin. Du hast mich zum Narren gehalten, rief Bileam. Hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten. Bin ich nicht die Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Entgegnete die Eselin. Habe ich etwa früher schon mal so etwas getan? Nein, gab Bileam zu. Der Herr öffnete Bileam die Augen, sodass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich zu Boden. Jetzt spricht der Engel. Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen, wollte der Engel des Herrn von ihm wissen. Ich bin gekommen, um dir den Weg zu versperren, weil du sonst vor meinen Augen ins Verderben rennst. Dreimal hat die Eselin mich gesehen und ist mir ausgewichen. Andernfalls hätte ich dich mit Sicherheit getötet und die Eselin am Leben gelassen. Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe mich schuldig gemacht. Denn ich habe nicht bemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, werde ich wieder umkehren. Doch der Engel des Herrn befahl ihm, geh mit diesen Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Und so geht Bileam weiter. Er trifft König Balak, der ist erfreut, da ist der große Mann Gottes. Und er führt ihn auf den Hügel und zeigt ihm das Dilemma, so viele Flüchtlinge. Und Bileam sagt, okay, wir machen jetzt sowas wie einen Gottesdienst und dann frage ich den Herrn und dann sagt Gott ihm, du sollst sie nicht verfluchen, du sollst sie segnen. Und er fängt an, dieses Volk zu segnen und Balak ist total ärgerlich und sagt, ey, ich bezahle dich hier fürs Fluchen, nicht fürs Segnen. Neuer Hügel, neues Spiel, neues Glück, ein weiterer Hügel, sie machen wieder einen Gottesdienst und sagt, aber diesmal verfluchen, ja? Aber wieder sagt Bileam das, was Gott ihm aufträgt, er segnet das Volk. Balak wird immer wütender, er versucht es noch ein drittes Mal auf einem neuen Hügel, aber auch diesmal segnet Bileam das Volk Gottes. Und dann auch noch ein viertes Mal, wo er sogar auch noch prophezeit, dass irgendwann der Messias kommen würde aus Jakob wird ein Stern hervorgehen. Und Balak ist so zornig und sagt, ich wollte dich reich machen ohne Ende und du Idiot fängst hier an, du solltest sie verfluchen und ich bezahle dich dafür und nicht fürs Segnen. Geh mir aus den Augen, die Belohnung kannst du dir in die Haare schmieren, da hat dich dein Herr drum gebracht. So gehen die beiden Männer auseinander. Ein bisschen später passiert aber Folgendes. Und das erfahren wir eigentlich im Prinzip von Mose, der Anführer der Israeliten ist. Wir erfahren es sogar hinterher nochmal von Petrus, wir erfahren es sogar hinterher nochmal von Judas, nicht der Verräter, sondern der kleine Bruder von Jesus, und auch nochmal von Jesus selber, so ein bisschen, nee, von Jesus selber nicht. Von den drei Leuten, was danach passiert, dass Biliam dann doch noch überlegt, okay, ich habe noch eine Idee. Ich darf ja, Gott sagt ja, ich darf ja nicht verfluchen, ich soll segnen, habe ich mich ja dran gehalten, aber die Kohle hätte ich trotzdem gerne. Was kann ich denn machen? Und so geht er zu König Balak und sagt, ich habe noch eine Idee. Ich habe eine Idee, was du tun kannst, wie du die Israeliten so verführst, dass Gott so zornig auf sie wird, dass er sie selber verfluchen wird. Und das ist der Plan. Geh nicht mit deinen Soldaten ihnen entgegen, sondern geh mit den nettesten, heißesten Frauen, die du bei dir hast, die wohlgeformtesten, bestaussehendsten Frauen ihnen entgegen und lade die Männer ein zu einer Party. Hey, das sind Leute, die sind müde, die sind durch die Wüste gegangen und die essen immer nur Manna jeden Tag, so dieses Brot, was vom Himmel fällt, was wie so ein Tau-Morgentau da überall so Krümmel rumliegen. Und ihr macht jetzt eine Party, da gibt es Fleisch, da gibt es irgendwie ein richtig gutes Essen und Wein und dann lass deine Frauen mit ihnen in die Kiste gehen und lass sie durchwechseln, keine Ahnung. Und Balak überlegt sich, ja, okay, ich probiere es aus und der Plan funktioniert. Und es endet ziemlich mies. Es endet ziemlich mies. Plötzlich sind die Israeliten da bei den Midianitern, feiern dort irgendwie fremde Götzen, beugen ihre Knien vor anderen Göttern und steigen, gehen von Schlafzimmer zu Schlafzimmer. Und Gott wird ziemlich sauer. Biliam könnte man ja eigentlich sagen, Mann, er hat doch irgendwie Gott ist er gerecht geworden, hat aber auch sein Geld noch bekommen, weil er hat ja eigentlich nichts falsch gemacht, er hat ja nur so einen Tipp gegeben, wie das immer normalerweise funktioniert. Aber auch er kommt irgendwie auf doofe Art und Weise hinterher dabei ums Leben. Ja, Jesus sagt den Leuten in Pergamon, ihr duldet Leute bei euch in der Gemeinde, die sind wie Biliam. Und das heißt ja nicht, dass die ganze Gemeinde da jetzt mitgemacht hat, aber es gab Leute, die da mitgemacht haben. Und das war vielen Thema auch in den ersten Gemeinden. Irgendwie, ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Also, oder an was müssen wir uns denn jetzt alles richten? Okay, wir beten Jesus an. Und da gab es aber auch so eine Richtung, die immer gesagt haben, hey Mann, es ist doch eigentlich alles egal. Uns ist alles erlaubt. Wir können doch alles machen. Und irgendwie das eine ist doch die Religion und das andere ist die Wirtschaft. Das eine ist der Glaube und das andere ist mein Körper. Und ich muss auch meine Bedürfnisse wahrnehmen. Und wenn mir gerade danach ist, hey, alle gehen ins Bordell, warum sollte ich das denn nicht machen? Und man kann doch da irgendwie eigentlich auch das so machen, wie das jeder selber will. Und das steht in der Bibel ganz häufig anders. Paulus geht darauf ein, er nimmt dieses Zitat, ihr sagt immer, alles ist mir erlaubt. Ja, aber es ist nicht alles gut. Alles ist mir erlaubt, aber es soll euch doch nichts beherrschen. Petrus schreibt sich fast die Finger blutig und Judas, nicht der Verräter, sondern der kleine Bruder von Jesus, schreibt auch, hey Mann, überleg doch mal. Und sie machen so eine ganze Reise durch die Bibel. Überleg doch mal, als Noah in der Zeit gelebt hat, Gott hat die Leute nicht verschont, die Unrecht getan haben. Er hat sie schuldig gesprochen. Und er hat Noah freigesprochen und da irgendwie rausgeholt. Überleg doch mal Sodom und Gomorra, haben die Leute Mist gemacht, Gott hat sie schuldig gesprochen und Lot irgendwie freigesprochen, da auch ausgeholt. Und sie gehen ganz viele Beispiele durch, um zu sagen, es ist nicht egal, wie wir leben. Mal ein paar Abschnitte daraus von Judas. Und er spricht aber solche Leute, die irgendwie auch dabei waren in der Gemeinde. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihren inneren Trieben und laufen so in ihr eigenes Verderben. Es wird ihnen schrecklich ergehen. Denn sie folgen dem Weg Kains, der seinen Bruder ermordete. Wie Biliam sind sie bereit, für Geld alles zu tun. und wie Korach werden sie wegen ihrer Auflehnung untergehen. Wenn solche Leute sich euch anschließen, während ihr beim gemeinsamen Mahl die Liebe des Herrn feiert, sind sie ein Schandfleck für euch. Denn schamlos sind sie, nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Oder Petrus schreibt über solche Leute, die irgendwie da auch am Start waren. Mann, sie genießen es, euch zu betrügen, während sie mit euch feiern. Sie begehen Ehebruch mit den Augen und nie wird ihre Lust gestillt. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zu ködern. Habgier ist ihre zweite Natur. Sie sind verloren und verflucht. Da sie vom rechten Weg abwichen, sind sie in die Irre gegangen und auf dem Weg Bileams, des Sohns von Beor, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Doch Bileam wurde auf seinem falschen Weg aufgehalten, als ein Esel ihn mit der Stimme eines Menschen ansprach und zurechtwies. Es lohnt sich, diese Abschnitte mal ganz zu lesen. Das ist schon so ein bisschen, mal echt klare Ansagen. Irgendwie ganz schön krass, wie Petrus und Judas hier sprechen. Was heißt das jetzt für uns? Pergamon, eigentlich eine super Gemeinde, der äußere Druck, sie haben richtig standgehalten, aber sie haben irgendwie wie so ein trojanisches Pferd in ihren eigenen Reihen, was ihnen wie so einen inneren Kampf, der ihnen echt das Genick bringen, brechen kann. Es gibt nicht nur den äußeren Kampf, es gibt auch so einen inneren Kampf. Komischerweise ist das Reich Gottes und Gemeinde eigentlich häufiger, wenn es im Inneren, wenn innen drin was faul ist, tut es der Kirche oder dem Reich Gottes eigentlich viel mehr Schaden als ein äußerer Druck. Das lehrt auf jeden Fall so die Geschichte. Tja, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ab wann muss man denn dann Leute hier rausschmeißen? Und ich weiß, dass das echt eine heiße Frage ist. Ab wann schmeißt man Leute auch raus und sagt sich, hey, das geht echt nicht. Das geht so nicht. Ihr duldet in eurer Reihe hier Leute, die sind wie Bileam und das geht nicht, dass ihr die duldet. Und das steht hier dreimal. Ich glaube, man kann das schlecht von vorne sagen oder schlecht so allgemein sagen. Was wir uns mal so vorgenommen haben, dort, wo wir das Gefühl haben, dass andere Leute zu Opfern werden, dass andere Leute darunter leiden, dass andere Leute zu Schaden kommen, spätestens da muss man handeln. Eine Gemeinde, die ich irgendwie auch sehr bewundere, wo wirklich richtig coole Sachen passieren. Und doch gab es auch wieder hier das Thema sexuelle Unzucht, wie es hier steht, bei Bileam, der die dazu angestiftet hat, dass es ein dunkles Geheimnis in der Gemeinde gab. Nämlich, dass Jungs da verführt wurden. Und man hat das irgendwie so, irgendwie, es wurde immer mal wieder angesprochen. Opfer hatten sich gemeldet, aber man hat ihnen nicht so richtig zugehört. Man hat so weggesehen, man hat es irgendwie ein bisschen geduldet. Jetzt ist das aufgeploppt, über 100 Leute, über 100 Opfer. Und der Schaden ist riesig. Der Schaden ist so groß und so schmerzhaft, was da passiert ist. Ich glaube, viel, viel mehr als irgendwie aller äußerer Druck oder sonst irgendwas, dass da Dinge passiert sind, die einfach so schmerzhaft sind. Ich glaube, dass es sich einfach lohnt, und ich glaube, dass natürlich kann man auch sagen, jeder hat vielleicht auch diesen inneren Kampf zu sehen, hey, okay, was heißt das für mich, Jesus nachzufolgen? Wo sind gute Kompromisse? Und ich glaube an Kompromisse. Ich bin verheiratet. Ich glaube an Kompromisse, auch in Gemeinde. Kompromisse sind was Feines, aber es gibt auch richtig faule, schlechte Kompromisse. Und sind so wie Bileam, der sagte, okay, ich hätte auch gerne die Kohle. Wie kann ich irgendwie die Kohle machen, aber auch irgendwie es Gott ja recht machen? Ja? So, beides, ich möchte gerne beides haben. Wo sind faule Kompromisse, wo du innerlich schwach wirst? Wo sind auch Sexualmoral ist in der Bibel ein großes Thema, nicht immer einfach, weil es auch echt eine andere Zeit ist und weil es auch damals schon echt manchmal ganz schön schräg zur Sache ging. Und doch irgendwie, was sind vielleicht rote Linien für dich oder was könnte die Richtung sein? Gott hat einen Anspruch an Treue, Gott hat auch einen Anspruch an Romantik zum Teil. Wonach sollten wir leben? Und diesen inneren Kampf zu gewinnen, diesen inneren Kampf auch zu bestehen, ist so wichtig. Und ich glaube, dass das, was Jesus hier den Leuten am Schluss sagt, er sagt den Leuten in Pergamon, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, also Entschuldigung, noch davor, den Satz habe ich vergessen, kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Letzten Sommer ist mir was richtig Blödes passiert. Ich wollte nach England reisen und ich bin des Nachts durch das verregnete Ruhrgebiet gefahren, durch Holland gefahren, durch Belgien gefahren und dann ist mir aufgefallen, dass ich meinen Reisepass vergessen habe. Was habe ich also gemacht? Ich bin irgendwie auf den Rasthof gefahren, habe mein Handy gezückt, habe geguckt, ob es mittlerweile irgendeine bekloppte Regelung gibt, dass wir doch Schengener Abkommen auch für Großbritannien gilt und dass ich mit meinem Personalausweis da einreisen darf. Nein, gab es nicht. Die einzige Chance, die ich hatte, war, umzukehren. Und so bin ich wieder durch Belgien durchgefahren, durch Holland durchgefahren und durch das verregnete Ruhrgebiet durchgefahren und habe mir meinen Reisepass geholt, um dann wieder durchs verregnete Ruhrgebiet und Holland und Belgien zu fahren. Und das ist schon echt sehr, sehr hart, irgendwie dreimal in der Nacht durch ganz Holland durchzufahren und Belgien. Und doch, es war die einzige Chance, es war das Richtige, umzukehren. Manchmal ist es wirklich gut, umzukehren, zu sagen, nein, ich mache es anders. Ich mache es anders. Und ich glaube, das ist nicht sogar noch nicht mal, das ist jetzt auch ein bisschen hart, das mag auch vielleicht umstritten sein, aber ich glaube, dass es biblisch wahr ist, auch wenn ich es lieber anders hätte, weil ich harmoniesüchtig bin. Es gibt nicht immer die Chance, umzukehren. Aber solange es sie gibt, kehr um. Es gibt nicht immer die Chance, umzukehren. Jesus hat ein weites Herz. Jesus hat ein super weites Herz. Das wissen wir. Das ist irgendwie tausendmal in der Bibel. Aber kehr um. Wenn du das hörst und irgendwo merkst, ja, da sind falsche Kompromisse in meinem Leben, dann kehr um. Es lohnt sich, die letzten Sätze an Pergamon. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Zwei Verheißungen, zwei Versprechen. Wenn du diesen Kampf annimmst und gewinnst, nach außen wie auch in dir drin, dann bekommst du das verborgene Manna im Himmel, das Gott dich satt machen wird. Und du bekommst einen weißen Stein mit einem neuen Namen drauf. Was könnte das heißen? Das ist ja jetzt nicht für uns geschrieben, sondern in erster Linie halt hier für Leute des ersten Jahrhunderts in Pergamon. Und die wird das daran erinnert haben, Mann, das machen wir doch auch manchmal so, wenn so eine richtig wichtige Feier ist, dann geben wir den Leuten einen weißen Stein mit dem Namen drauf. Das ist quasi die Eintrittskarte, die Einladung. Du bist eingeladen. Oder wenn jemand bei den Olympischen Spielen gewonnen hat und dann kommt er nach Hause, bekommt er nicht nur diesen komischen Kranz, sondern bekommt er auch noch ein kleines weißes Stück Marmor mit seinem Namen drauf. Und das hat so ihn ausgewiesen, aha, du hast jetzt auch als Sieger Privilegien, steuerfrei, Halleluja. Und damit konnte man sich ausweisen. Daran werden die gedacht haben, du bekommst den weißen Stein mit deinem Namen drauf. Und ich glaube, das heißt es auch für dich, du bekommst den weißen Stein, die Einladung zu Gottes Party in seiner neuen Welt, mit allen Privilegien, die dir gehören, mit allen Zip und Zap. Letzte Frage für heute, mit einem neuen Namen drauf, heiße ich dann nicht mehr Wolfgang im Himmel? Und darf ich den Namen verraten? Also ich glaube schon, dass ich dann noch Wolfgang heiße. Also wenn ihr mich da trefft, dürft ihr ruhig Wolfgang zu mir sagen. Aber ich vermute, dass vielleicht es auch so gemeint sein könnte. Es gibt zwischen Anne und mir, werde ich auch noch anders genannt, gibt es auch noch andere Namen, und zwar Namen, die nur ich kenne und Anne. Und es gibt auch noch ein paar Namen, die ich in meiner Familie habe und wo ich auch sehr froh bin, dass nur meine Kinder und meine Frau und ich sie kennen und sie außerhalb nicht bekannt sind. Und ich glaube, dass auch Jesus dir Namen geben möchte, die nur du und er kennt. So eine Beziehung zu dir haben will. Und jeder, der liebt, also der so eine Liebe hat, möchte auch, sehnt sich danach, auch den Status im Leben des anderen zu haben, der was Besonderes zu sein. Und das will Jesus bei dir auch sein. Ich glaube, dass das damit gemeint sein könnte. Und falls es nicht genauso gemeint hat, glaube ich trotzdem, dass es gut ist und richtig ist. Chrissy, Timo, Jean, kommt ihr mal nach vorne? Das war ganz schön viel, glaube ich. 28 Minuten, 28,5 Minuten. Aber ich bete trotzdem noch und wir machen jetzt noch Lobpreis und ich würde gerne noch mit euch zusammen einen Abendmahl feiern. Das klang auch in dem einen Text mal an, wenn ihr zusammenkommt und feiert, wenn ihr das Liebesmahl des Herrn feiert. Und das wollen wir machen. Ist ja bald Ostern, da passt das auch nochmal doppelt so gut. Aber ich bete jetzt nochmal und schließ doch mal die Augen. Mach mal deine Hände auf. Jesus Christus, danke dafür, dass du uns liebst. Danke, Herr, dafür, dass du ein dankbarer Gott bist, dass du ein Befreier bist, dass du einer bist, der uns freispricht. Jesus, danke dafür, dass du uns versorgen willst mit verborgenem Manna im Himmel, dass du uns liebst und dass du heute auf jeden Fall auch Möglichkeiten gibst, wo wir neu anfangen können bei dir. Wo wir zurückgehen können, auch an Orte, wo wir vielleicht echt was vergessen haben, wo wir falsch abgebogen sind. Und Jesus, ich bete darum, dass in meinem Leben, ich möchte nicht irgendwie, dass später so, ich wie so ein trojanisches Pferd in meinem Leben habe, was irgendwann aufgeht und irgendwas Krankes mich überwältigt. Sondern Jesus, ich möchte gewinnen. Und Jesus, du willst das auch. Und danke dafür, dass es möglich ist, mit deiner Power das echt zu erleben. Danke dafür, dass es sich so lohnt, an dir dran zu bleiben. Und ich glaube, dass wir das heute noch nicht mal 1% hier eigentlich richtig verstehen, wie sehr sich das lohnt. Und bitte dich trotzdem darum, dass das irgendwie mehr wird, diese Erkenntnis, wie sehr sich das lohnt. Bitte ihn, dass das irgendwie mehr wird, dass das unser Fühlen und unser Denken und was es sonst noch so gibt, dass das irgendwie das erfüllt. Wie sehr sich das lohnt, wie sehr du dich lohnst, wie gut du bist, vor allem was irgendwie Mist läuft, auch manchmal in Kirche und was auch hier manchmal irgendwie schräg ist. Jesus, du bist gut durch und durch. Und deine Botschaft ist super.